Zur Sicherheit klatschen wir uns trotzdem ein am Anfang, würde ich sagen. Man weiß okay. nie, wann man
weiß,
nie, was ist.
Sehr gut. Okay.
Wunderbar, dann können wir anfangen.
Okay.
In uhrwerkhafter Regelmäßigkeit und auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen schrieb mir ein Kollege zuletzt monatelang dieselbe Frage. Micha, wann machen wir den Podcast über Trails? Micha, jetzt sag doch mal, der Podcast über Trails, Micha! Gerüchten zufolge stand dieser Kollege kurz davor, Papageien abzurichten, die draußen vor meinem Fenster in den Baumkronen tanzen und dabei kreischen, Trails, Trails, Trails! Um das zu verhindern und weil er jetzt auch endlich aus seiner Elternzeit zurückgekehrt ist, um uns zu berichten, warum die Trails Serie für ihn zu den besten Rollenspielen aller Zeiten gehört, erfülle ich ihm endlich seinen Podcast-Wunsch und sage, willkommen zurück, Jonas Gößling, schön, dass du da bist.
Hallo, das ist wirklich nicht mal groß übertrieben, ehrlich gesagt.
Es war so. Und es tut mir so leid, dass du so lange auf diesen Podcast warten musstest, weil es war wirklich so, alle zwei Wochen ungefähr war so, hey, wann machen wir das jetzt, wann können wir endlich aufnehmen? Und jetzt klappt es endlich. Ich bin sehr glücklich. Weil ich persönlich Trails überhaupt nicht kenne, dachte ich mir, ich lade Unterstützung ein von jemandem, dem es genauso geht. Doch dann hat sich rausgestellt, er ist auch ein großer Trails-Fan. Herzlich willkommen, Dimi.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Ja, ich fühle mich so umgeben von, oder beziehungsweise, das ist so eine der Situationen, wo ich dann immer so merke, wie unwissend ich bin, wenn ich so höre, ah ja, Trails, das ist so eine Spinnerei von Jonas bestimmt, da reden wir mal drüber. Und dann fange ich an, Fühler auszustrecken und merke, Moment, ganz, ganz viele Leute scheinen das irgendwie zu mögen und es ist nur an mir vorbeigegangen. Vielleicht, um eines vorwegzuschicken, bitte verwechselt es nicht mit Trials, ne, mit dieser Motorrad-Stunt-Serie. Und Jonas, jetzt erklär es uns für alle, die es nicht kennen, also die jetzt gar nicht wissen, worum es geht. Was ist Trails?
Also Trails ist ja Grunde genommen, wollen wir es erstmal richtig kompliziert machen, Trails ist eigentlich sogar schon eine Unterserie von The Legend of Heroes.
Oh Gott.
Also es ist eigentlich nur eine kleinere Reihe in der Reihe, ist aber hat die quasi komplett übernommen. Es gibt eigentlich nur noch Trails-Spiele. Und ist vom japanischen Entwicklerstudio Neon Falcon. Das kann man sogar kennen, wenn man sich so ein bisschen für Spielehistorie beschäftigt. Die war nämlich, glaube ich, relativ am Anfang auch mit dabei, wo es um PC-Spiele sogar ging, um PC-Rollenspiele in Japan. Also gar nicht mal so unbekannt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Ja, und die haben halt Anfang der 2000er, also Mitte der 2000er angefangen, die Trails-Reihe zu starten. Und das ist eine Reihe von japanischen Rollenspielen, die eine durchgehende Geschichte bis heute erzählt, die auch noch nicht vorüber ist, aber immer in so einzelnen Arcs, also in so einzelnen Handlungsbogen unterteilt sind, die dann schon auch so gewisse Abschlüsse liefern, damit man auch dranbleibt und nicht irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, es geht einfach nie zu Ende.
Und du hast erzählt, du spielst gerade alle Teile nochmal durch. Das nochmal finde ich am bemerkenswertesten in dem Ganzen. Also du hast es schon mal gespielt und hast jetzt nochmal von vorne angefangen, um es nochmal komplett erleben zu können.
Ja, ich habe das sogar Dimi geschrieben, wo ich meinte, ich war mit dem aktuellsten Teil durch und habe gesagt, so, ey, das fehlt mir halt irgendwie, ich muss das nochmal anfangen. Da habe ich tatsächlich nochmal von ganz vorne angefangen, habe das als Let's Play aufgenommen nebenbei und bin da immer noch dran, habe die ersten drei Spiele auch schon wieder durch.
Ja, und das lohnt sich in dem Fall auch. Also Jonas und ich haben das, also ich habe nicht so weit gespielt wie er, aber ich habe auch die ersten fünf Spiele gespielt. Und selbst wenn, also Jonas und ich haben sie beide schon beim ersten Anlauf ziemlich gründlich gespielt und auch mit, würde ich sagen, fast allen Secrets und allem drum und dran. Aber es gibt trotzdem beim zweiten Anlauf noch mal so viel zu entdecken. Also sowohl in Sachen, also sowohl was so kleine Geschichten betrifft, weil diese Spiele so vollgepackt sind mit coolen, großen wie kleinen Stories, die man vorher verpasst hat oder die man selbst, wenn man mit einem Guide spielt, einfach verpasst, weil man so überwältigt ist, weil es, ne, 50 Stunden sind halt 50 Stunden für ein Spiel. Da bekommst du einfach nicht alles mit. Also das zum einen und zum anderen. Dadurch, dass diese Geschichte so, also dieses Worldbuilding, was dahinter steht, die Art und Weise, wie diese Geschichte auf viele, viele Jahre ausgelegt ist, macht es auch sehr spannend, zurückzukehren, weil eben sehr viel von dem auch schon in den ersten Teilen zu finden ist, was später noch mal wichtig wird. Also ich würde sogar behaupten, beim zweiten Durchspielen lässt sich noch besser erkennen, was diese Spiele eigentlich in Sachen Storytelling so brillant macht.
Ich habe auch ein kleines Beispiel direkt. Dimi wird sich gleich in den Kopf fassen und denken, what? Und ich so, ja, auf jeden Fall. Man kann in den ersten beiden Spielen, also so nebenbei generell, immer Bücher finden. Da gibt's eine Geschichte von Gambler Jack, also von einem Glücksspieler namens Jack. Der taucht dann in dem Minispiel im dritten Teil dann nochmal so auf. Der wird aber, oh Gott, ich glaube irgendwie fast 20 Jahre später in dem Teil, den es noch nicht in Deutsch, den es noch nicht im Westen gibt, ist der eine richtige Nebenfigur, den man trifft und mit dem, den deine neue Hauptfigur kennt und so. Und dann kehrst du zurück, um nochmal zu den alten Spielen und siehst das und denkst dir so, warte mal, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann fällt dir wieder auf, oh, das ist exakt der gleiche. Die haben einfach mal vor fast so 18 Jahren oder so eine Figur eingeführt, die dann später richtig nochmal wichtig wird.
What the hell? Aber um das zu unterstreichen, es ist auch, es seid ja nicht nur ihr, die das sagt, sondern es ist generell ein Konsens da draußen, auch von der Presse, die sich mit dem Spiel beschäftigt, dass Trails, was Weltenbau und Charakterentwicklung angeht, vor allem aber was Kontinuität dieses Universum und dieses aufeinander aufbauen von Spiel zu Spiel, wie ihr es gerade auch erwähnt habt, angeht, wird das verglichen mit den Game of Thrones Romanen unter anderem, mit dem Forgotten Realms Setting von Dungeons and Dragons oder mit sowas wie dem Marvel Cinematic Universe. Jetzt nicht, was Qualität angeht, ne, so über wie gut sind die letzten Marvel-Filme, da kann man einen eigenen Podcast drüber führen. Aber was einfach dieses ich weiß nicht, wie geplant es ist tatsächlich, aber wirklich dieses, okay, hey, wir hatten doch damals diesen einen Charakter eingeführt, der damals vielleicht nicht mal von allen bemerkt wurde, weil er nur ein Nebencharakter war. Und trotzdem nehmen wir ihn durch die ganze Geschichte über 18 Jahre hinweg mit. Wie, also, da blickt man doch nicht durch, oder? Das ist doch so viel. Jonas, hast du noch einen Überblick, Jonas, wer was wann wo mal war, oder?
Das ist ja das Verrückte, weil man eben so viel Zeit mit den Spielen verbringt und da kommen wir bestimmt später auch noch zu. Es ist wirklich ein Vorteil dieses Mal, dass so viel gelabert wird. Das kann einige abschrecken, aber es ist eben durch diese Masse an Zeit, die man mit den Figuren verbringt, wirklich, kann man sich wirklich besser an sie erinnern. Man behält nicht unbedingt jeden Namen, aber wenn noch mal eine Figur auftaucht, dann denkt man sich, ach ja, klar, weiß ich noch. Man hatte jetzt auch das Beispiel noch, dass man im allerersten Trails in the Sky, da trifft man einen in einer Fabrik, der hat irgendwie so eine Tomate erfunden. Den trifft man dann auch in Kudo no Kesiki, das hat leider noch keinen westlichen Namen, den trifft man da wieder in einem anderen Land, wo er eine Untersuchungsreise unternommen hat. Und dann klingelt es irgendwo hinten im Kopf und denkst so, ja, da war doch was, den habe ich doch schon mal irgendwo kennengelernt. Und ich glaube, für uns Spieler ist es sogar einfacher zu folgen. Ich stelle es mir viel schwieriger beim Schreiben vor, weil ich weiß, dass vieles, also das war schon immer so angelegt, dass wenn es klappt, dass das eine langfristige Geschichte erzählt. Das war schon geplant. Aber ich weiß nicht, wie die mit all diesen Figuren klarkommen. Es kommen ja auch fast jedes Spiel nochmal neue dazu.
Ja, vielleicht haben sie so ein internes Wiki oder sie benutzen die japanische Wikipedia, denn Trivia-Info, der Artikel über Trails-Charaktere, also eigentlich nur eine Liste von Trails-Charakteren, war Stand 2021 und womöglich bis heute der längste Artikel der japanischen Wikipedia überhaupt. 440.000 Zeichen war der lang. Das sind jetzt in unsere Buchstaben übersetzt, wenn das, ich weiß nicht, 20 GameStar-Heft-Titelgeschichten oder sogar ein ganzes GameStar-Heft wahrscheinlich. Also irrsinnig. Nur eine Liste von Charakteren. Ich habe mir die mal auf Englisch übersetzt einfach und angefangen zu scrollen und du scrollst und scrollst und scrollst und es hört nicht auf. Und von vielen wird nicht mal viel beschrieben. Da heißt es dann, ja, das war halt irgendjemand, der kam da mal vor und dann wurde er Offizier von dem und dem Land und dann ist das und das passiert noch mal vier Spiele später. Aber wie faszinierend das ist.
Ich glaube auch, das ist so eine große Faszination, dass du dieses Gefühl hast, wenn du dich damit beschäftigst, das sind halt Personen und die leben halt. Und du musst die nicht mitbekommen, aber du kannst die mitbekommen und es passiert immer was mit denen. Also es gibt wirklich wenige Nebenfiguren, bei denen so gar nichts passiert, die einfach nur an ihrem Platz stehen.
Ja, das kann ich nur so unterstreichen. Also es ist so faszinierend, weil du hast es ja oft in so JRPGs, ja, so klassisches Beispiel Pokémon, da steht halt irgendein Dude vor irgendeiner Arena und erzählt dir die ganze Kampagne immer das Gleiche. Ja, und ganz oft sind es einfach nur so kleine Gameplay-Tipps oder so, also zumindest in alten Pokémon-Spielen. Hm. Und bei Trails gibt es das zwar auch, dass Leute viel rumstehen, aber über die Kampagne hinweg lohnt es sich eben immer wieder auch mit Charakteren zu sprechen, die in der Story vielleicht überhaupt, also in der Hauptgeschichte und selbst in Nebenquests überhaupt nicht auftauchen. weil sie immer was Neues zu erzählen haben und tatsächlich auch da immer sich so kleine Entwicklungen finden lassen, irgendwelche Liebesgeschichten oder so, wenn dann der Bäcker, junge Bäckergeselle in jemanden verliebt ist und dann kannst du ihm dann auch irgendwie noch helfen, indem du irgendwie ein Rezept für ihn klar machst oder so. Oder ne, das Klassische, du bist im Polizeieinsatz, du bist Teil von einer Polizeieinheit und landest in irgendeinem Dorf und triffst den Dorfältesten, der Dorfälteste braucht Hilfe, also klischeehafter geht es ja kaum, aber du kehrst eben ein paar Mal in dieses Dorf zurück und du merkst, okay, auch dieser Dorfälteste hat seine Geschichte zu erzählen, seine Erlebnisse, seine Verwicklungen. Und was Jonas da angesprochen hat, ist ganz, ganz wichtig. Also die Trails-Serie ist echt ein Slowburn. Also ist wirklich eine Serie, die sich viel Zeit nimmt. Man kann vielleicht sogar zynisch sagen, dass zum Beispiel der allererste Trails-Teil, also Trails in the Sky, der erste Teil des ersten Arcs, also quasi die erste Trilogie, eigentlich nur eine riesige Exposition ist. Ursprünglich waren auch der erste und der zweite Teil dieser Gesamtserie, glaube ich, als ein Spiel geplant. Ja. Jonas, korrigier mich. Ja, und das merkst du eben. Es ist halt wirklich, es wird da sehr viel auf den Weg gebracht. Und das musste erstmal, keine Ahnung, 40 Stunden durchstehen. Und auch der Arc, der danach kommt, die Crossbell-Duologie, das sind dann nur zwei Spiele, fantastische Spiele auch. Da ist auch der erste Teil, erzählt zwar seine eigene coole Geschichte, aber sehr viel ist auch einfach das Etablieren dieser Stadt, in der du da die ganze Zeit unterwegs bist, in der du halt Sachen machst, mit den Charakteren interagierst, damit im zweiten Teil, damit dann halt ganz viele spannende Verwicklungen passieren können. Und dass sich diese Spiele so viel Zeit nehmen und dich auch immer wieder an die gleichen Schauplätze zurückschicken, was ja so ein bisschen eigentlich Game Design Sünden sind, hilft dir eben, dir das einfach zu merken. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, auch euch da draußen, aber selbst bei Filmen oder Serien, die ich mag, fällt es mir oft ein Jahr später so schwer, mich an viele Sachen zu erinnern. Das ist dann wirklich oft nur noch so ein Blur im Kopf. Was ich ganz frustrierend finde, weil ne, man liebt ja die Geschichten, aber bei Trails, da bleibt sehr, sehr viel im Kopf, selbst wenn ihr euch da gar nicht so sehr drauf konzentriert, es im Kopf zu behalten. Und das zeigt auch, wie meisterhaft dieses Worldbuilding funktioniert und wie meisterhaft das Team dahinter auch versteht, was sie den Leuten da zumuten an Storytelling, Breite und Tiefe.
Ja, und ich würde sogar noch ergänzen, so normalerweise bin ich auch kein riesen Backtracking-Fan. Das Ding ist einfach nur, dass du wirklich oftmals in den verschiedenen Spielen Bereiche hast, die schon da sind, aber nicht betretbar sind. Aber dadurch, dass sie dann in dem Nachfolger betretbar sind, zum Beispiel eine Mine, die ist einfach zu. Nächstes Spiel geht's dann da rein und du denkst dir nicht so, ach ja, jetzt ist sie drin, sondern denkst dir so, ja, ja klar, die ist ja schon da und jetzt sehe ich einfach noch ein bisschen mehr von dieser Welt. Das hat so irgendwie so eine Natürlichkeit, was sich daraus eben speist. Und da würde ich Demi ganz, 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 ganz so unterstützen, dass eben man mit den ganzen Geschichten und Figuren einfach so da reingezogen wird. Man muss wirklich investieren ein bisschen, man muss sich da reinarbeiten und gerade als jemand, der es auch nochmal gespielt hat, die Spiele, gerade die ersten drei, sind besser, wenn man mehr Wissen hat, was danach passiert.
Ja.
Aber es ist, das macht's ja so kurios eigentlich. Du willst sie danach eigentlich nochmal spielen, weil du nochmal sehen willst, wie ist das eigentlich alles zustande gekommen. Aber so gerade, was so Worldbuilding angeht und Backtracking, kommt einem da meistens gar nicht so schlimm vor, weil es halt so nachvollziehbar wirkt. Und, um dieses nochmal kurz zu Ende zu führen, da hilft auch wirklich ein bisschen der Grafikstil. So die ersten fünf Spiele haben noch einen sehr, 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 ja, nicht altertümlichen, aber halt so einen Grafikstil wie die alten Diablos, so isometrische Perspektive, aber eben Chibi-Figuren. Das heißt, größerer Kopf, kleinerer Körper, ist so ein bisschen abstrakter. Und das hilft in dem Sinne so ein bisschen, weil die Entfernungen in der Realität viel größer sind. Also zum Beispiel eine Tagesreise irgendwo anders hin sind für uns halt irgendwie so 5 Minuten oder so. Und das hilft so ein bisschen, dass man diese ganze Zeit denkt so, ja, ja, diese Welt ist nachvollziehbar, weil sie eben so abstrakt auf mich auch wirkt und ich mir so meinen Teil dazu denken kann.
Ja, und mit dem Einarbeiten meint Jonas auch wirklich, dass es manchmal so ein bisschen zäh sich anfühlt, sich halt auf so bestimmte, also ne, dass es manchmal sehr langsam sein kann, aber das Spiel selbst ist überhaupt nicht schwierig zu verstehen. Also wenn du Trails anfängst, Trails in the Sky, den allerersten Teil anfängst, das wirkt, also das Zähe daran ist eigentlich, dass es so simpel wirkt. Ja, du hast so diese klassische Ausgangssituation, zwei Hauptfiguren, junge Kids, Teenager, ziehen aus in die Welt, um Helden zu sein. Also generischer geht es ja kaum, ja. Sie wollen einfach nur Gutes tun in so einer Kriegergilde, Bracer Guild heißt sie dann da im Spiel. Und das Aushalten ist dann eher okay, was steckt denn da jetzt dahinter und was entwickelt sich daraus denn und so, weil das kann dann halt teilweise 20, 30 Stunden dauern, bis es dann Klick macht. Aber wenn es dann Klick macht und du verstehst, was das eigentlich das Einzigartige dieser Geschichte ist, dann hat's dich halt richtig und dann kommt man einfach nicht mehr davon los.
Mhm. Ja, weil selbst hinter solchen total einfachen Ideen halt wirklich was Spannendes steckt. Zum Beispiel diese Gilde ist entpuppt sich hinterher nicht nur einfach als Leute, die Gutes tun wollen, sondern wirklich als Organisation, die international agiert, auch irgendwie gefördert werden muss, aber nicht politisch eingreifen darf. Und das, finde ich, ist so auch eine Ebene, die wo ja viele sagen, so haltet Politik raus aus meinen Spielen, was ja totaler Quatsch ist. Und Trails umarmt eher so diese ganze politische Dimension noch dazu. Also man hat wirklich politische Konflikte, die dann auch teilweise mit Diplomatie gelöst werden müssen. Dann gibt's auch Umsturzversuche etc. Also wirklich dieser Game of Thrones-Vergleich kommt nicht von ungefähr. Da steckt nämlich auch wirklich viel dahinter. Man hat auch diese JRPG-Story-Elemente von so einer mit Übermächtigen und so Magie gibt's halt in dieser Welt natürlich auch. Aber wenn man sich diesen Aspekt so ein bisschen damit anfreundet, dann bleibt erstaunlich viel, ja, erwachsenes, politisches drin hängen, womit man am Anfang wirklich so gar nicht rechnet.
Mhm. Hast du, also ich habe ganz viele Stecknadeln jetzt in ganz viele unterschiedliche Punkte gesteckt, die ihr angesprochen habt, von Grafikstil über Verschiedenes, ne? Also es gibt so viel, was man da noch besprechen kann. Aber das finde ich jetzt einen spannenden Aspekt, das wusste ich noch gar nicht. Hast du ein nicht zu sehr spoilerndes Beispiel für so einen politischen Konflikt im Spiel, in dem man da aktiv ist?
Es gibt, ich kann was sagen, was halt in der Vergangenheit noch vor dem Spiel liegt. Bei Trails in the Sky gibt es beispielsweise den 100-tägigen Krieg, der immer mal wieder so angerissen wird, der dann sich wirklich darauf ausgewirkt hat, warum manche Leute so sind, wie sie sind, der hinterher auch nochmal eine Rolle spielt und der im Nachhinein auch für die gesamte Reihe noch wahnsinnig wichtig wird, weil er eine Tragödie teilweise auch vor, wobei der ist nicht indirekt mit diesem 100-tägigen Krieg, aber ist der Ausgangslage dafür, die ist sehr, sehr wichtig über die komplette erste Hälfte der Trails-Reihe. Die ist nämlich jetzt mit Trails into Reverie, was am 7. Juli erscheint, ist erst die erste Hälfte vorbei, also es geht noch so lang weiter. bis dahin wichtig bleibt, mehr will ich dazu nicht sagen, weil das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt.
Vielleicht, was ich noch einwerfen kann, was es für mich auch so spannend macht, dass mit jedem Arc, also es gibt ja die Trails in the Sky Trilogie, dann gibt es die Crossbell Duologie, dann gibt es die Trails of Cold Steel Quadrologie, also vier Spiele und so weiter und so fort. Also in jedem dieser Arcs bist du in einem anderen Land unterwegs. Und diese Länder kommen aber natürlich alle schon in den vorherigen Spielen vor. Das heißt, der erste, diese Trails in the Sky Spiele, sind halt in so einem kleinen Liber-Königreich, das halt bedroht wird, in Anführungszeichen, es ist komplexer als das von so einem großen Imperium, aber das ist so die Ausgangssituation, mit der du am Anfang konfrontiert wirst, dass es da so ein Imperium gibt und die stehen quasi vor der Grenze und da gibt's halt Spannungen und so weiter und da beginnt die Handlung im Prinzip. Und in dem zweiten Arc bist du dann aber in dieser Crossbell in diesem Stadtstaat, der so ein bisschen funktioniert wie die Schweiz, also so ein Staat, der versucht, sich halt aus allem neutral zu positionieren, aber extrem wichtig ist durch auch Handel und Positionierung und so weiter. Und dann aber in dem darauffolgenden Arc, dann geht es erstmal in dieses Imperium, in dieses Erebonian Empire. Und durch diesen Wechsel der Perspektive bekommst du eben immer neue Dimensionen eines Konflikts oder, sage ich mal, internationaler Spannungen, die am Anfang vielleicht simpel erscheinen, aber dann gar nicht so sehr sind. Weil natürlich Trails ist so dieses typische Beispiel, es gibt auf allen Seiten Helden und Schurken. Und das zelebriert es halt total. Und nicht nur das, es werden auch unterschiedliche, sage ich mal, Gesellschaftsklassen thematisiert. Ja, gerade in der Crossbell-Duologie wird ganz viel, dann geht's auch um Arm versus Reich. Es kommen Mafia-Verstrickungen dazu. Es geht um irgendwie internationale Krisengipfel und Wirtschaft und so weiter und so fort. Also das wird halt sehr schnell, fächert es sich halt auf. Und diese Multiperspektivität, das finde ich so klasse. Also das ist was mich immer so motiviert, mich in das nächste Spiel reinzustürzen, weil ich weiß, da wird jetzt was Neues etabliert, das am Ende ein großes Gesamtbild noch bunter und vielfältiger macht.
Kleiner Einwurf sogar, in der Cold Steel Reihe geht's dann ja sogar noch in ein System, wo eine ehemalige Monarchie, also wo du so eine Ständegesellschaft richtig hast, also wo du noble Fraktionen hast, die halt per Geburtsrecht höher stehen als andere, und dann gibt's aber halt die Arbeiterklasse, die sich das nicht mehr gefallen lässt, da hast du diese Spannung. Später in Carvat hast du dann wirklich eine Demokratie, wo es halt aber dann eben die Probleme einer Demokratie eben auch hast. Also das setzt sich, das zieht sich durch die gesamte Reihe durch, und eben daraus, und das finde ich eben das Coole, das ist eben das, was Dimi, glaube ich, auch gerade meinte, ist eben dieses, das ist nicht nebenbei, sondern das gehört zur Hauptgeschichte dazu. Das ist nicht einfach nur Nebenschauplatz.
Mhm. Dieses Multiperspektivische finde ich wahnsinnig reizvoll. Auch bei natürlich anderen Spielen und Serien, wenn du wirklich, du erlebst am Anfang was, ne, und sagst dann, okay, das habe ich jetzt erlebt und gut ist. Und dann kommt später aber eine ergänzende Perspektive, die andere Seite, wie haben das andere erlebt und gesehen in dieser Welt? Und sagst dann, Moment mal, das hätte ich nie gedacht, ja. Also so in die Richtung habe ich es jetzt verstanden, weil das ist ja schon hohe Kunst des Storytellings eigentlich. Och. Gänsehaut. Ja, ihr bringt mich noch auch dazu, das zu spielen.
Das ist es aber auch. Also wenn du zum Beispiel Trails of Cold Steel 1 spielst, dann überschneidet sich das mit dem Ende von Trails to Azure. Und du erlebst quasi einen sehr, sehr wichtigen Moment dieser ehemaligen Geschichte nochmal aus einer komplett anderen Perspektive. Und siehst die andere Seite davon. Und das ist wirklich cool, weil beispielsweise, das ist jetzt kein großer Spoiler, das ist eher so eine Kleinigkeit, da verschwinden Menschen, ganz grob gesagt. Und in Trails to Azure ist das halt so, ja, okay, das passiert halt gerade. Und in Trails of Cold Steel 1 siehst du dann plötzlich, was das bedeutet, weil das sind Soldaten von deinem Land. Und plötzlich sind die weg. Und du kennst Leute, die mit denen verwandt sind und solche Geschichten.
Verrückt. Wie, wenn man sich jetzt diese ganze Serie anguckt, wie sinnvoll oder überhaupt wie cool und spaßig ist es denn heute überhaupt noch, jetzt wirklich zu sagen, ich will das von Anfang an erleben, weil es eigentlich zahlt sich's ja aus, ne, so wie ihr es beschreibt. Ich habe jetzt auch, also ehrlich gesagt, man müsste eigentlich in diesem Podcast bei mir immer so ein Hype-Meter einblenden, das immer weiter steigt, je mehr ihr mir über dieses Storytelling erzählt. Es ist wirklich so, also es klingt sehr, sehr cool. Aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, der erste Teil, Trails in the Sky, ist 2004 erschienen. Das ist jetzt 19. Das schneiden wir. Nein, okay, ist jetzt 19 Jahre her, genau, Mathe, danke. Ist das überhaupt noch ein Spiel, was ich heute vernünftig spielen kann? Macht es noch Spaß, jetzt so weit zurückzugehen?
Ja, und ich finde, du musst auch damit anfangen. Also, Jonas mag mir gern widersprechen, aber ich glaube, tatsächlich in dem Fall, würde ich zumindest behaupten, gibt es keine Abkürzung, weil du dir zu viel nimmst. Du kannst zwar theoretisch auch mit irgendwie den Crossbuilder oder den Trails of Cold Steel Sachen anfangen, das machen auch Leute. Aber wenn ich so ein bisschen berücksichtige, was du als Gesamtbild bekommst, wenn du mit diesem ersten Teil anfängst, dann das würde ich niemandem, also ich würde niemandem wünschen, das zu verpassen. Und sie sind ja auch noch leicht zu spielen. Also es gibt ja alle Teile auf Steam mittlerweile, die ersten zumindest. Zum Glück gibt es ja mittlerweile auch übersetzte Fassungen von den Crossbell-Spielen. Die waren lange Zeit Japan-exklusiv. Und die sind auch regelmäßig in Steam-Sales reduziert. Und es gibt da auch Komfortfunktionen. Zum Beispiel kannst du in den älteren Spielen die Zeit so ein bisschen vorspulen. Also wenn du irgendwie dann rumläufst, kannst du ein bisschen
auf so einen Button drücken. Das kannst du heute immer noch. Also das haben sie bis heute durchgezogen. Kannst du in allen Teilen.
Ah ja, gut, dann geht's in allen, genau. Ich bin, wie gesagt, nicht so weit wie Jonas. aber es gibt da so ein bisschen Komfortfunktionen, die es weniger zeitintensiv machen. Wir haben es ja schon angesprochen. Ich finde, die ersten Trails-Spiele, sie sind manchmal ein bisschen zäh, man muss sich manchmal ein bisschen motivieren, dran zu bleiben, wenn man, sag ich mal, so ein bisschen empfindlicher ist gegenüber ruhigen Szenen. Mhm. Aber das ist so ein bisschen wie bei Gundam, ja, meinem anderen großen Steckenpferd. Da kann man auch mit moderneren Gundam-Serien anfangen, weil sich halt diese Originalserie aus den 70ern nicht mehr so gut guckt. Aber so das ganze große Picture sich entgehen zu lassen, ist eigentlich, manchmal muss man sich halt so ein bisschen zwingen. Und ich finde aber auch, dass spätestens mit dem zweiten Trails in the Sky, also dem überhaupt zweiten Teil dieser Reihe, das ist so eine geile Geschichte. Also das sollte man auch heute noch nachholen.
Ich würde da gar nicht widersprechen. Warum sollte ich da widersprechen? Ich bin da voll deiner Meinung. Ich sag auch immer, fang von vorne an. Auch einfach, weil Estelle Bright und Joshua, die Hauptfiguren der ersten Reihe in der Reihe, sind so charming. Also ich kenne niemanden, der Trails gespielt hat und da rausgeht und sagt, ich mag Estelle nicht. Wer das tut, der hat keine Seele. Das ist einfach so. Und es ist auch wirklich einfach dieses spätestens mit einem ganz, ganz großen Twist im ersten Teil. Also du hast, finde ich, den spannendsten und größten Twist in Trails in the Sky direkt am Anfang, im ersten Teil, am Ende. Spätestens da ist man drin. Und deswegen würde ich sagen, das möchte man nicht verpassen, weil einem auch da so die Dimensionen klar werden. Weil da man merkt, oh shit, das ist eine, da passiert was mit Figuren, die ich teilweise nur optional sehen konnte. Die hätte ich nicht sehen müssen, die hätte ich nicht ansprechen müssen. Plötzlich passiert was mit denen. Und das ist etwas, das möchte ich niemandem. Also da würde ich jedem empfehlen, auch wirklich das mitzubekommen. Das wird man nicht bereuen, zumal das auch, also es ist spielerisch mit dem Gamepad heutzutage und den ganzen Komfortfunktionen, die Dimi schon gesagt hat, das ist echt kein Ding.
Ja, das ist, also es gibt viel schlechter gealterte Spiele. Und lustigerweise der Moment, den Jonas da anspricht, und wir spoilern hier nichts, keine Sorge, aber das war auch der Moment, wo es bei mir richtig Klick gemacht hat. Ich musste das erste Trails, habe ich zweimal angefangen zu spielen, und beim ersten Mal ist mir auf halber Strecke die Puste ausgegangen. Ich gebe es zu. Und dann habe ich es beim zweiten Mal, habe ich gesagt, nee, ich lese jetzt überall, dass das so eine tolle Geschichte sein soll, ein so tolles Worldbuilding. Ich werde mich da jetzt festbeißen und das bis zum Ende durchspielen. Und am Ende von diesem allerersten Teil sitze ich in dieser Sequenz und denke mir einfach nur so, fuck, okay, I get it. Ja, ich verstehe es. Und habe mich direkt in den zweiten Teil gestürzt und danach direkt in den dritten Teil. Ja, also danach war es um mich geschehen.
Und da passiert, also, und das sieht vielleicht auch teilweise wie so diese typischen Anime-Sachen so aus, aber das ist teilweise echt harter Tobak. So gerade in Trails in the Sky the Third gibt's eine, das ist im Grunde genommen der Epilog zu den ersten beiden Spielen. Das haben die Macher sogar gesagt. Die haben gesagt, da stecken quasi alle Sachen drin, die wir in die ersten beiden nicht mehr reinbekommen haben. Deswegen ist der strukturell auch völlig anders. Mhm. Aber da gibt's halt immer wieder so Rückblicke, was mit Figuren passiert ist, warum die so sind, warum sie so sind. Und da gibt's Rückblicke und Stories zu Figuren. Das ist richtig harter Tobak und ziemlich krass. Und das ist auch so ein Moment. Spätestens da sollte einem klar werden, dass diese Reihe wirklich sehr, sehr besonders ist.
Mhm. Ja. Und das erzählt einfach eine sehr erwachsene Geschichte.
Ja. 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 Das heißt, wenn wir jetzt die bewährte GSP-TV, die GameStar-Podcast-Twist-Wertung vergeben von 1, was, der schwarz gekleidete Typ in Assassin's Creed ist der Böse, bis 10, KOTOR, dann sind wir hier bei einer, also es klingt für mich eher nach dem Ende des Spektrums, oder, was man da erlebt in der Trails-Serie.
Ja, schon.
Ja, okay, ja cool. Würde ich auch sagen, zumal es gibt halt diese großen Twists, aber es gibt auch einfach sehr viele, sag ich mal, spannende Entwicklungen, die jetzt nicht so punktuell kommen, sondern einfach Charaktere, die sich in sehr interessante Richtungen entwickeln, die man vielleicht vorher gar nicht so sehr gesehen hat. Mhm. Und es ist eine Story, bei der dann doch, also jede Wendung, die kommt, ist halt spannend und gut geschrieben und sinnvoll geschrieben und so. Also falls ihr es noch nicht rausgehört habt, das sind halt Spiele, die man wirklich wegen der Story spielt. Die sind ansonsten keine schlechten Spiele, aber das ist vielleicht was ich noch sagen wollte, so als reines JRPG aus einer spielmechanischen Perspektive ist der erste Teil halt recht rudimentär, das muss man schon sagen. Nicht schlecht, aber recht rudimentär.
Also zu den spielerischen Sachen habe ich auch so viel zu sagen. Wenn ihr geile Dungeons in JRPG sucht, dann seid ihr hier falsch. Leider. Es ist leider so. Also das ist ein cooles Kampfsystem. Das ist ein rundenbasiertes Kampfsystem, wo man den Raum auch wirklich berücksichtigen muss. Also man kann Attacken ausweichen, indem man einfach zur Seite mit den Figuren in dem Zug geht. Und es wird von Teil zu Teil immer mehr. Also wenn ihr jetzt Trails into Reverie starten solltet und ihr kennt die Teile nicht davor, dann ist das ein Overkill, weil es gibt später noch Link-Effekte, es gibt Spezialattacken, dann gibt es super Spezialattacken, dann gibt es noch mal was obendrauf und obendrauf und obendrauf. Also es ist so ein bisschen wie bei Devil May Cry, wo in jedem Teil das Kampfsystem komplexer wird. Das ist hier auch so. Nur eben ist es halt rundenbasiert und dadurch immer noch relativ nachvollziehbar. Und das ist super. Aber das ist eigentlich spielerisch der spannendste Teil, würde ich sogar sagen. Das reine Kämpfen an sich.
Mhm. Wie funktioniert denn, wenn wir jetzt ganz kurz bei der Spielmechanik sind und bei der Struktur dieser Spiele, wie funktioniert denn überhaupt Erkundung und Fortschritt in diesen Spielen? Also ist das irgendwie, sind das Open-World-Games, so wie in Skyrim, ne, wo ich einfach frei rumlaufe? Ist das geführter, aber mit Open-Schlauch, wie wir mal hier etabliert haben, als Ausdruck? Also, dass man sich halt ein bisschen mehr umschauen kann. Wie genau sind die aufgebaut?
Also Open World ist ein zu großes Wort für die ersten Teile zumindest. Jonas wird das gleich ergänzen, weil ich es tatsächlich für die neueren Teile nicht sagen kann. Aber es ist eher so, du fängst in der Stadt an, in deinem Startgebiet, zumindest in den Trails in the Sky spielen, holst dir da deine Quests ab, also das tatsächlich von so einem Jobboard. Das führt dich dann in immer neue Bereiche dieser Spielwelt. Und was auch in dem Spiel wichtig ist, ist, dass diese Bereiche, also zwischen den einzelnen Städten, die du bereist, da gibt es immer so Verbindungskorridore, so Landschaften und so. Und das ist eigentlich quasi der offene Teil der Spielwelt. Aber im Endeffekt sind das einfach nur Schläuche, die dich von A nach B führen mit so ein paar Abzweigungen. Und ja, du bist halt sehr viel da zu Fuß unterwegs. Und in jeder neuen Stadt gibt es dann was zu tun, neue Quests und so weiter. Und dann reist du zur nächsten Stadt und da gibt es wieder neue Quests. Und dann reist du nochmal zurück zu den anderen Städten und so weiter und so fort. Also so ist es vom Aufbau in den ersten Trails in the Sky und beim den Crossbell-Spielen. Da ist halt wirklich diese Stadt im Zentrum, der Mittelpunkt. Da gibt es dann unterschiedliche Distrikte, in denen du auch von Anfang an unterwegs sein kannst. Und dann nochmal so Umland, wo du dann auch einzelne Städte bereist. Und die Struktur des Spiels passt sich dem eben an. Du erledigst Quests in unterschiedlichen Akten, bis du am Ende dann im Finale ankommst.
Genau, und das ist halt nicht immer alles automatisch zugänglich, aber in der Regel ist es schon so, dass die Welt ab einem bestimmten Punkt für dich komplett einmal offen ist.
Ja.
Und das Interessante daran ist, dass man auch wirklich sagen muss, so grafisch ist es in Trails in the Sky, da sieht man sehr, 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 sehr viele krasse gleiche Texturen. Das ist optisch, also ich finde, das hat seinen Charme, so gerade die Städte und so, das strahlt auf mich einfach wirklich einen Charme aus, zusammen mit den Melodien. Ich find's aber Wahnsinn, wenn man die Reihe mal länger verfolgt, ist, dass sich das immer weiter steigert. In Trails to, from Zero und to Azure ist es schon so, dass die wirklich feste Kameraperspektiven eingebaut haben, dass wenn du einen Weg lang gehst, dass die Kamera nach hinten kippt. In den Cold-Steel-Teilen ist es dann wieder so fast so ein Schritt zurück, weil du halt 3D hast. Also so ein bisschen wie beim ersten Pokémon in 3D, da wird dir eigentlich klar, wie wenig du ausweichen kannst, siehst aber viel weiter, als du gehen kannst. Mhm. Und in Cold Steel ist es eben auch so, da hast du jetzt plötzlich realistischere Proportionen und dann wirkt es ein bisschen komisch, wenn die Wege, die eigentlich mehrere Tage dauern sollen, du in 5 Minuten zu Ende gehst. Und du hast eben nicht mehr so dieses, dadurch, dass du eben realistische Proportionen hast, hast du in der Stadt nicht automatisch die gesamte Stadt offen, sondern wirklich nur so Bezirke. Und du gehst dann in diesen Bezirken hin und her, und dann gehst du da raus und wählst, in welchem Bezirk du als nächstes wählst. Und dann hast du da auch wieder so eine Art Platz, wo mit ganz vielen Häusern etc., wo du lang gehen kannst. Und für alle, die es interessiert, spätestens in Kodo no Kiseki gibt's auch wirklich nahtloses Gehen in Gebäude ohne Ladesequenz. Das ist schön.
Ja, definitiv. Jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt vorhin schon erwähnt, nämlich den Punkt Übersetzung. Also die Trails-Serie ist ja bekannt dafür, dass die japanischen Originale zum Teil Jahre vor den englischen Übersetzungen erscheinen. Das Trails into Reverie, was jetzt am 7. Juli für den Westen alles erscheint auf Steam, ist, glaube ich, 3 Jahre alt schon. Das ist 2020 ursprünglich erschienen. Wie ist es bei dir? Du hast vorhin schon gesagt, du bist so verrückt, diese Spiele auch auf Japanisch zu spielen oder mit Fan-Patches? Oder wie genau machst du das?
Genau, also die Fan-Patches, die ich benutze, die gibt's mittlerweile nicht mehr, weil die westlichen Publisher den Leuten das halt gesagt haben, ey, mach das mal lieber nicht, sonst verklagen wir euch. Und die wären theoretisch im Recht, also die könnten dagegen bestehen, aber die haben natürlich kein Geld, um sich überhaupt einen Prozess zu leisten.
Ja.
Das heißt, ich habe Glück gehabt und in einem Moment noch das abgegrast, was da war. Das ist jetzt gar nicht mehr so einfach möglich, aber über Steam kann man sich theoretisch japanische und koreanische und chinesische Versionen kaufen. Also wer die Sprachen sprechen kann, kann die Teile auch alle spielen. Und ich würde es euch auch wirklich ans Herz legen. Was hingegen ich immer wieder fasziniert und cool finde ist und sehr, sehr schade finde, dass das nicht mehr gibt, sind so Freiheiten, die sich die westlichen Übersetzer rausgenommen haben. Es gibt Truhen. Und wenn man die Truhen öffnet und dann nochmal anklickt, dann stehen da immer ganz bescheuerte Sachen drin, wie zum Beispiel also so richtig dämliche Wortspiele oder was ich auch sehr, sehr berührend fand, die Crossbell-Duologie wurde ja ursprünglich von einem Mod-Team, also von so einem Fans übersetzt, die das dann lizenziert haben zusammen mit Nis America. Und da ist der Projektleiter, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr gestorben. Dem haben sie in so einer Tour zum Beispiel verewigt. Um das noch kurz zu Ende zu führen, weil ich das einfach so eine schöne Anekdote finde. Dieses Ding, das gibt's in Japan nicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil in der Engine, der sie Trails in the Sky damals gemacht haben, waren Truhen so gecodet wie Menschen, weil man die ja ansprechen musste, um die zu öffnen. Das heißt aber auch, dass die, wenn man die geleert hatte, theoretisch ja nochmal ansprechen kann, weil die sind ja nicht weg. Und die Entwickler haben sich damals gesagt, so ja, aber um jetzt irgendwie Zeit zu sparen und nicht noch irgendwie was super Aufwendiges zu programmieren, damit das nicht nochmal geht, lassen wir es einfach drin, schreiben einfach sowas rein wie, ja, die Truhe ist leer. Und die westlichen Übersetzer haben gefragt, hey, können wir da eigentlich auch eigene Texte reinschreiben? Und die haben gesagt, ja klar, mach. Und deswegen gibt's diese ganz vielen bescheuerten Texte, die wirklich teilweise sehr witzig sind. Deswegen gibt's sie aber auch leider heutzutage nicht mehr.
Ah, oh, das ist etwas, was ich nur unterstreichen kann. Freiheiten für Übersetzer. Okay, das kann natürlich auch, es kann auch nicht gut sein, ja, wenn sie das Spiel komplett anders übersetzen, als es eigentlich gedacht ist. Aber es kann auch sehr super sein, wie wir wissen, aus der Geschichte der ZDF-Film- und Serienübersetzungen. Ne, die zwei, die britische britische Krimiserie mit Tony Curtis und Roger Moore war im Original relativ eine Krimiserie halt, ne? Relativ trocken. Und was sie aber in der deutschen Übersetzung und Synchro draus gemacht haben, ist ein Klassiker. Ist halt witzig, weil sie noch viel mehr so kleine, dumme Sprüche eingebaut haben. So irgendwie, weiß nicht, ich hole mir mal ein Eis, während sie eigentlich den Tatort untersuchen. Fiktives Beispiel, ihr wisst, was ich meine. Gleiches bei Leben des Brian und halt vielem anderen, was damals übersetzt wurde.
Oder die ganzen Terence Hill.
Ja, genau, die Terence Spencer, Terence Hill, genau. Also es kann ganz wundervolle Effekte haben, Leuten da ein bisschen freiere Hand zu lassen. Umso wütender bin ich jetzt, ohne die Trails-Serie persönlich zu kennen, dass diese Fanübersetzungen wegverboten werden. Frechheit.
Ich glaube, der Punkt ist einfach, und das kann ich auch ein bisschen verstehen, es ist halt ein bisschen schade, die Fernübersetzungen waren so Overlays, also man hat die waren in so einer Excel-Tabelle und man hat die dann per Programm übers Spiel drüber gelegt, also man hat das Spiel gar nicht angefasst. Das Problem war nur, dass findige Modder natürlich diese grundsätzliche Übersetzung genommen haben, um sie ins Spiel direkt reinzumodden. Und das sieht natürlich derjenige, der es im Westen dann lizenzieren will, gar nicht gern.
Ja, also ich verstehe natürlich auch, wenn man als Publisher sagt, hey, wir stecken hier richtig Geld in eine Übersetzung von Leuten, die das beruflich machen. Dann ist es natürlich doof, wenn es das auch kostenlos gibt. Andererseits braucht man keine 3 Jahre, ne?
Genau, erstens das, also dafür kommen die Übersetzungen halt einfach viel zu langsam. Die Fanübersetzungen waren teilweise in einem Jahr schon da. Mhm. Und zum anderen ist es halt so, es gibt ja keine englischen Sprecher, die gibt's ja wirklich nur mit der offiziellen Version. Mhm. Und das hat auch gar nichts gebracht. Also diese inoffiziellen Reinmodden-Sachen, die gibt's immer noch. Die werden auch nicht verschwinden. Also das Problem wird sich dadurch nicht erledigen. Ich kann mir sogar eher vorstellen, dass die sagen, ja, jetzt erst recht.
Es ist einfach so schade, diese Wartezeiten. Also ganz, ganz lange, also das ist ja, mich hat's wirklich sehr überrascht, dass sie überhaupt die Crossbell-Spiele für den Westen übersetzt haben, weil es gab schon quasi die Nachfolger, also die Cold Steel-Spiele, alle 4 gab es schon im Westen und da gab es halt immer diese 2 Spiele mittendrin, die nie außerhalb von Japan übersetzt wurden, außer halt durch Fanpatches. Aber so essentiell sind für die Story und es ist aus Sicht von einem Fan einfach so schade, so lange warten zu müssen. Also so simpel der Gedanke jetzt ist, aber es ist einfach, ne, diese Story trägt sich halt ja schon über 20 Jahre fast und das macht es einfach hart.
Ich glaube, das Problem war wirklich ein Publisher-Wechsel. Die ersten 3 Spiele sind von einem anderen Publisher als jetzt alles, was aktuell kommt. Weswegen es zum Beispiel auch die ersten Sky-Spiele gar nicht auf Konsolen oder so gibt. Die findet ihr wirklich in der Regel nur bei Steam. Und ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Ich finde es halt auch wirklich schade, dass einfach so lange Zeit zwischen den Sachen liegt. Also beispielsweise die neue Calvard-Story, die hat schon 2 Teile. Und die ist noch nicht mal für den Westen angekündigt.
Ja, krass. Ah, das heißt, man muss auch geduldig sein. Ich meine, Jonas, du hast vorhin in unserem Vorgespräch einen schönen Vergleich gebracht. Wenn man sich mit Trails beschäftigt, ist es so wie so eine ganze Romanserie zu lesen. Und wie Leute wissen, die das Lied von Eis und Feuer und all die anderen George R. R. Martin Romane gelesen haben, man wartet halt manchmal auch eine Weile, bis ein neues Buch kommt. Vielleicht für immer, je nachdem, wie schnell er schreibt.
Fun Fact, ich habe mal gelesen, dass alleine von Trails of Cold Steel 3 das Skript länger ist als alle Harry Potter Bücher zusammen oder solche Geschichten. Also das sind auch riesen Dinger, da steckt auch so viel drin. Ich verstehe schon, dass das so lang dauert. Mhm. Es ist nur halt echt ungünstig für alle, die es mögen.
Ja, deutsche Übersetzungen gibt's keine, oder? Weil Nein. wir jetzt von Englisch sprechen Nee. Hauptsächlich.
Dafür ist es halt wirklich dann doch noch zu nischig. Das ist so ein bisschen, ich sehe das so ein bisschen wie damals mit der Yakuza-Reihe, die ja mittlerweile groß genug ist, um auch deutsche Texte zu haben, aber ja auch noch gar nicht so lange. Also selbst hier, als das mit Yakuza Zero durch die Decke ging, ich glaube, da gab es noch keine deutschen Texte. Ich meine, das gab es erst mit Teil 7, oder?
Ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Aber ja, das ist halt, finde ich, nochmal wichtig zu erwähnen, dass halt die Trails-Spiele, die sind halt keine AAA-Budget. Also JRPGs sind ja oft, jetzt mal von Final Fantasy abgesehen, eher so AA. Und den Trails-Spielen merkst du das schon an, also auch den neueren. Die sind nicht hässlich oder so, überhaupt nicht. Das ist halt wieder dieser typische Unterschied zwischen Artstyle, ja, und dem tatsächlichen technischen Drumherum. Aber das ist eine Serie, die hat Herz, die hat tolles Writing, die hat sinnvolle Gameplay-Ideen und die hat ein sehr schönes Art-Design. Aber da stecken eben keine gigantischen Budgets dahinter und das muss man halt einfach mit berücksichtigen, wenn man da rangeht.
Übrigens auch noch ein kleiner Hinweis, was man auch berücksichtigen muss, ist, das fällt mir immer so ein bisschen schwer zu sagen, aber ich habe das mich auch schon im Vorgespräch gesagt. Es ist so ein bisschen, man merkt einfach, wo es kulturell herkommt und das generell ist Trails relativ relativ zeitgemäß, weil es auch mit Geschlechtern und Liebe echt sogar experimentiert im Spiel, das finde ich sehr, sehr stark. Was man allerdings auch merkt, ist, wann eine Figur populär wird. Und das beste Beispiel ist halt, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Sie wird geschrieben Rixia, aber ich glaube, sie heißt immer Risha. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist eine Figur, die ist sehr populär geworden. Und mit ihrem Bekanntheitsgrad ist auch wirklich kontinuierlich ihr Brustumfang gestiegen. Mhm. Und das sind so Sachen, da muss man, finde ich auch als Fan, so manchmal so ein bisschen sagen, ja, okay, ist jetzt halt so. Ich finde es beispielsweise völlig unnötig, aber das wird man, glaube ich, nicht rausbekommen.
Ja, die gibt es in jedem Trails-Arc gibt es diese paar, also es sind aber nicht viele, aber es gibt diese paar Szenen, wo man denkt, oh je. Also,
ja, da merkt man das jetzt dann
wirklich
doch
nötig, ja, wenn dann irgendwie von hinten jemand kommt und irgendwie einer Freundin an die Oberweite rangrabbelt und solche Sachen. Also diese, ja, so Momente, wie man sie auch manchmal in Anime sieht, das ist dann schon irgendwie nicht so. Das finde ich, also das ragt aber auch raus, wie so was nicht reinpasst. Da muss man vielleicht einfach irgendwie, ja, die Unterschiede, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist halt wirklich so ein kulturelles Ding. Ich glaube, die finden das da richtig witzig und du denkst halt einfach nur so, ja, nee.
Aber das, also ist wirklich, da gibt es viel, viel schlimmere Spiele.
Ja,
und ich, also definitiv. Jonas widerspricht mir, also es ist wirklich, da reden wir von 2-3 Szenen pro Trilogie. Ist kein Spiel, das es dir schwer macht, Zugang zu finden zu den Charakteren und zur Story. Im Gegenteil.
Nee. Es wird später ein bisschen mehr, weil man dann auch so Mechanik hat, dass deine Hauptfigur sich mehr oder weniger aussuchen kann, in wen es sich verliebt. Und das macht so ein bisschen, manchmal so ein bisschen dieses Storytelling auf der Ebene rückschrittiger, weil es ja schon mal gerade in der ersten Trilogie viel weiter war, weil du da halt keine Kohärenz in der Hinsicht haben kannst, weil du es dir selber aussuchen kannst. Aber das ist auch etwas, was keine große Rolle an sich spielt. Da geht's halt wirklich eher um Freundschaften und um das Richtige zu tun. Und das ist eher nur so ein Nebenaspekt. Ich weiß, dass viele den total wichtig finden, aber wichtig ist er nicht. Mhm.
Jetzt muss man ja auch eines sagen, die GameStar ist ja insgesamt auch seit über 25 Jahren jetzt ein großes Sozialexperiment, um einfach rauszufinden, wie Leute ticken. Und wir wissen auch, was generell so Anime-Darstellungen angeht, ne, diese typischen Figuren mit ihren großen Augen, diese überzeichneten Emotionen, ne, wenn jemand weint, dann ist es halt nicht einfach nur ein leises Schluchzen, sondern ein Wasserfall, der dann aus dem Gesicht fällt. Und dazu noch natürlich in den alten Trails-Spielen jetzt dieser Chibi-Look, ne, bisschen wie so Wackelkopffiguren mit so großen Köpfen und dann kleinen Körpern. Wenn wir sowas irgendwie auf GameStar in ein Teaserbild packen, dann sehen wir Fluchtbewegungen auf der Website. Weil die Leute, wenn man Mauszeiger live einblenden könnte, würde man sehen, wie sie so drumrum schwirren und versuchen, dieses Bild möglichst nicht zu berühren. Also man sieht einfach gewisse Vorurteile gegen diesen Anime-Stil insgesamt. Ne? Also nicht nur gegen so Szenen, wie ihr sie gerade beschrieben habt, sondern generell so dieses japanische Storytelling ist noch ein bisschen eine Hürde für Leute. Und an der Stelle kann ich ein Plädoyer halten, tatsächlich, ohne Trails jetzt direkt zu kennen, aber das könnt ihr dann gerne ergänzen. So ging's mir auch. Ich habe immer gesagt, also jetzt mal abgesehen von den Animes oder Anime-ähnlichen Sachen, die man früher in der Kindheit geschaut hat, ja, keine Ahnung, aber so im Erwachsenenleben habe ich immer gesagt, das ist mir zu kindisch, ja, dieses immer, ey, wenn sie sich freuen, dann schreien sie und, oh, und wenn jemand wütend ist, dann gibt's eine Nahaufnahme pulsierender Ader und der Hintergrund verschwimmt und wird zu so einem Hyperraum und alle, also, ich habe mir gesagt, das ist mir doch zu doof. Und dann hat meine Freundin, die ich übrigens, wie ich jetzt schon mal in einem Podcast-Kommentar oder einer Bewertung gelesen habe, scheinbar in jedem Podcast erwähnen muss. Nee, muss ich nicht, aber es ist in dem Fall halt einfach so, sie hat mich herangeführt, wieder neu, ne, nach meiner Kindheit, an die Welt des Anime mit halt so den typischen Animes, die man gesehen haben muss. Also so Full Metal Alchemist, Attack on Titan, Steins Gate und solchen Sachen. Und ich habe dann auch so gesagt, ja, eigentlich will ich es nicht sehen, weil können wir nicht einfach Babylon 5 noch mal gucken? Können wir Moon noch mal anschauen? Ich weiß, wir kennen alle den Twist, aber es ist einfach ein cooler Film und so. Nee, du guckst es jetzt, weil es hat tolle Geschichten und mein Gott, es hat tolle Geschichten und fantastische Charaktere. In Attack on Titan bin ich jetzt schon so tief drin in der Lore, dass ich vor kurzem in einem Podcast, den wir gemacht haben, über die besten Spielumsetzungen von Filmen und Serien, das Attack on Titan Spiel, also das zweite Attack on Titan Spiel, als eigentlich sogar Positivbeispiel aus der ganzen Spielegeschichte für mich rausgegriffen habe, als ein Spiel, was ich wirklich cool und auch cool ergänzend finde zu der TV-Serie. Also, ich habe richtig gemerkt, man darf sich davon, oder zumindest mir geht's so, ne, ich darf mich davon nicht abschrecken lassen, weil sonst entgehen mir so coole Sachen.
Ja, und du öffnest dich eben auch vielen wirklich, wirklich kreativen Szenarien, weil sowas wie Attack on Titan, auch mit der Lore und so weiter, aber allein das Ausgangsszenario, sowas gibt es einfach sehr, sehr selten. Und das gilt auch für die Trails-Spiele. Also da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber das ist ja nicht irgendwie klassisches Fantasy-Setting mit Mittelalterdörfchen und allem drum und dran, sondern das ist ja eine Steampunk-Welt, die so mit sehr eigenen Mechaniken funktioniert, ja, also das irgendwie, da gibt es dann sehr viel so Quarz angetriebene Sachen und so weiter und auch irgendwie Magie, aber das ergibt dann in der Welt alles Sinn und ist einfach als Szenario für ein Rollenspiel sehr, sehr selten. Also alleine, dass du in den Crossbell-Teilen Polizisten spielst, ja, in wie vielen Rollenspielen spielt man denn Polizisten? die halt tatsächlich Fälle lösen müssen, die halt gerufen werden zu Noteinsätzen, die ein eigenes Polizeifahrzeug haben, und dann halt da die Cases knacken müssen, ja, wie man auf Neudeutsch sagen würde. Und genau, und also solche Sachen. Du hast dann nicht nur eben Charaktere, die mit Schwertern und Kampfstäben kämpfen, sondern du hast plötzlich auch Panzer an der Grenze, ja. Und es ist, du hast halt CEOs von irgendwelchen Unternehmen, die dann als weiß ich nicht, Antagonisten oder Protagonisten oder wie auch immer auftauchen. Ist, finde ich, für jemanden, der vor allem westliche Rollenspiele gespielt hat. Und ich will nicht sagen, dass westliche Rollenspiele nicht kreativ sind, um Gottes Willen. Aber wir haben eben, also, ne, das sieht man ja auch immer, wenn über Disco Elysium gesprochen wird und so weiter, wie erfrischend und anders dieses Szenario dann ist für ein Rollenspiel. Wir haben halt eben doch oft dann klassische Fantasy- oder Science-Fiction-Rollenspiele gehabt, was ja auch in Ordnung sein kann. Aber auf jeden Fall, die Trails-Serie bricht da halt mit sehr vielen Konventionen. Und auch das macht das Erkunden der Welt einfach sehr spannend, was dann. Also ich habe nur irgendwie in einem Trailer zu einem der neueren Trails-Teile, wo du dann irgendwelche fliegenden Mechs siehst und halt gigantische Armeen und so weiter. Oh ja. Da hat dann auch in den Kommentaren jemand geschrieben, es ist erstaunlich, wie weit wir gekommen sind, seit halt Estelle und Joshua, die beiden Hauptfiguren im allerersten Trails, aus ihrem kleinen Dörfchen ausgezogen sind. Weil es eben so anfängt. Also es fängt halt an mit, okay, du hast da dein kleines Dörfchen und du packst deinen Kampfstab und dein Schwert ein und ziehst halt aus in die Welt, um Abenteuer zu erledigen. Und dann ist aber neben der Story auch das Szenario eins, das dich immer wieder mit Sachen überrascht, bis du an einem Punkt bist, wo du denkst, ja, natürlich fliegen da auch Kampfmechs rum. Das ergibt ja völlig Sinn, weil die funktionieren ja so und so und so und das ist ja wegen dem und dem und dem so.
Ey, das kann ich auch nochmal nur unterstützen. Ich finde es einfach so spannend, wie viel, also eigentlich alles in diesem Spiel ist auch erklärt. So, es gesteht dir natürlich auch immer wieder zu, dass es Spiele sind. Es gibt halt so Regenerationspunkte, die dann halt überall rumstehen. Das ist halt so ein bisschen komisch. Aber grundsätzlich, alles in diesen Spielen hat einen Hintergedanken. Zum Beispiel, die Luftschiffe, die da fliegen, die sehen, das sind so wie so, wie so riesige Brotkästen. Also die sind total unaerodynamisch und du fragst dich so, hä, aber wie fliegen die denn? Und wenn du mal ein bisschen herumfragst, dann erklärt dir das auch jemand, nämlich, dass die mit Hilfe dieser Technologie, die es bei uns halt nicht gibt, ein Kraftfeld um das Schiff herum erzeugen und damit es ermöglichen, aufzusteigen. Das sind so Sachen, da machst du dir gar keine Gedanken drum. Es ist aber alles da, wenn du dir das suchst. Und was ich auch noch so so einzigartig finde, ist eben dieses, was wir ganz am Anfang schon gesagt hatten, dieses, es zieht sich durch mehrere Spiele durch. Also man kann wirklich Figuren im allerersten Trails treffen und die trifft man in Trails into Reverie wieder. Beispielsweise, das beste Beispiel, Demi wird ihn sogar auch noch kennen, ist Anton, der seit dem ersten Teil die große Liebe sucht.
Ja.
Und das tut er 11 Spiele lang. Also wirklich, man kann den in jedem Spiel einmal treffen. Das ist unglaublich.
Dann sitzt er auf irgendeiner Bank und dann spricht man wieder mit ihm und er philosophiert über das Leben.
Ja, und dann hat er wieder eine Epiphanie und springt auf und alles wird besser, nur dass er im nächsten Spiel dann wieder genau da sitzt und auch wieder traurig ist. Und dann in Crossbell hat sein Glück versucht. Und tatsächlich sogar, und das ist das Coole, es fühlt sich nicht wie etwas an, was nebenbei geschrieben ist, weil er dann beispielsweise auch mit Hauptfiguren anbandelt aus deinem Team in Cold Steel. Und das fühlt sich nicht so an, als ob das eine Nebengeschichte ist. Sie ist es aber. Also sie ist absolut optional. Und das ist eben dieses Einmalige, was auch diese Welt ausmacht, eben auf Charakter- und Figurenseite, aber eben auch auf der eigentlichen Welt. Also wie, es gibt Internet da, das aber anders funktioniert als unseres, weil es auch einen Hintergrund hat, warum es anders funktioniert. Es gibt ein ganzes System, wie die Erde beschaffen ist, warum es überhaupt diese ganze Quarzmechanik gibt. Das wird alles erklärt und da sich reinzufinden, reinzufuchsen, ist so spannend.
Ja, es ist so ein bisschen diese Atmosphäre, wenn man es vielleicht mit der Echtwelt-Historie vergleicht, ist so ein bisschen Frühindustrialisierung, ja, als dann zum ersten Mal die Maschinen entdeckt wurden. Und das ermöglichte eben auch ganz andere Vorlagen. Also das Erebonian Empire, zumindest am Anfang wirkt es halt sehr einfach wie so eigentlich Deutschland, ja, also so ein frühes Kaiserreichsdeutschland. Du hast dann so einen eigenen Bismarck-Verschnitt, so einen Kanzler, der halt dann da so irgendwie seine Strippen zieht und so. Und eben, was Jonas auch angesprochen hat, diese alten Klassen, diese alten Oberschichten, der Adel, der dann konkurriert mit eben neuen Emporkömmlingen, mit neu entstehenden Klassen und so weiter. Und generell werden halt in dieser Aufbruchsstimmung in neue technologische Richtungen natürlich dann auch eben Grundsatzfragen gestellt, wie es auch in der echten Welt so war. Ja, was ist die beste Staatsform? Demokratie versus das und das. Es entstehen Republiken, es entstehen Umstürze und so weiter und so fort. Und das finde ich ist eben auch, viele Rollenspiele haben das halt gar nicht, wenn sie sich in ihrem Szenario zu sehr an Konventionen halten, weil sie nicht so einen breiten Pool an Vorlagen wählen können. Aber ja, Trails finde ich erkundete einfach sehr, sehr unverbrauchte Szenarien. Und ja, das macht dann einfach sehr viel Spaß aus Story-Sicht.
Mhm. Vielleicht auch einer der Faktoren, ich meine, bei Animes haben wir es ja gerade angesprochen, wo sich japanische Teams mehr trauen, als man sich es vielleicht bei westlichen, zumindest größeren Publishern trauen würde, aus dem einfachen Grund, dass man gesehen hat, okay, die Standard-Settings mit ein bisschen Würze hier und da natürlich, aber die Standard-Settings verkaufen sich einfach am besten. Eine Fantasy bitte nicht zu abgedreht. Deswegen freuen wir uns ja auch immer, wenn wir so Steampunk sehen, wie jetzt in Clockwork Revolution, was bei Microsoft angekündigt wurde, das neue Spiel von In Exile, also den Wasteland-Entwicklern, oder wie bei Lies of P, ne? Ich sage mal Lies of Pi, weil ich an Kuchen denken muss, aber ich glaube, es heißt Lies of P, was ja auch so ein Steampunk-Setting hat und mit dieser Pinocchio-Hauptfigur und wir so, oh, endlich mal! Ja, endlich! Oder wie bei Arcane, bei der TV-Serie zu League of Legends und so, oh, das ist ja endlich mal Zeppeline und ein bisschen so und Zahnräder und Co. Gibt's halt einfach nicht so oft und umso besser ist es doch dann, den Blick in die weitere Welt zu öffnen und zu schauen, was es da noch so gibt. Plus, wo wir ja auch unterwöhnt sind bei westlichen Rollenspielen, zumindest heutzutage, ist ja genau dieses, hey, wir bauen ein Universum über ganz viele Spiele hinweg. Das gibt's gar nicht mehr. Eigentlich, wir sind schon froh, wenn es 3 Mass Effects gab, Mass Effect Andromeda, plus jetzt dann vielleicht noch ein neues. Mal gucken, wie es wird. Mass Effect Andromeda haben sie ja so unter den Teppich gekehrt. Aber früher gab es halt die Ultima-Reihe beispielsweise. Ist jetzt auch nicht, dass die irgendwie ganz viele Charaktere verfolgt hat über ihren Verlauf, aber es war wenigstens das Gefühl, in einer Welt da unterwegs und aktiv zu sein, die immer weiter wächst. Genauso bei Might and Magic zum Beispiel früher. Auch da, ne, immer halt natürlich andere Blickwinkel, andere Figuren, aber trotzdem auch eine immer neue Perspektive auf ein Universum. Gibt's nicht mehr solche langlebigen Serien. Und umso schöner ist es doch, dass es das eben doch noch gibt, wenn man sich einfach wenn man ganz weit in den Osten schaut und Trails spielt. Mich habt ihr so weit. Ja, ich bin jetzt an. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich das spielen soll, aber ich bin angefixt und ich verstehe auch vollkommen, was ihr sagt. Es mag erstmal, es ist ja auch so, wenn man eine neue Bücherreihe anfängt, ne? Es mag sich erstmal ein bisschen anfühlen wie, ja, nicht wie Arbeit, aber ein bisschen zäh sein, wenn man denkt, okay, man muss halt erstmal reinkommen. Auch bei Büchern ist es ja am Anfang viel Exposition und die wäre dann bei einer Bücherserie wie Wheel of Time zum Beispiel, ne, die ich vor Jahren natürlich schon angefangen und gelesen habe, aber da sind die am Anfang halt alle noch langweilig, mehr oder weniger, die Figuren. Ne? Und dann ist erstmal, ja, wir gehen aus dem Dorf raus und ja, es gibt irgendwie die dunkle Bedrohung, aber die ist weit weg. Also, wo führt denn das alles hin? Und 14 Bücher später sitzt du da und sagst, Alter, wo sind die Charaktere angekommen? Was ist mit dieser Welt passiert? Es steht kein Stein mehr auf dem anderen. Die Figuren haben sich komplett gewandelt. Und ich bin einfach nur froh, es gelesen zu haben. Und das ist,
ich glaube, der Vergleich ist gut zu Wheel of Time, ja. Ich finde, das ist ein sehr passender Vergleich.
Wundervoll. Eine letzte Frage vielleicht noch, Jonas. Ich weiß nicht, wie tief du in dieser ganzen Trails-Welt noch drinsteckst, aber ich habe gelesen, es gibt dazu auch noch einen Anime, es gibt Mangas, Comicbücher, ne? Es gibt Hörspiele, die teils noch Lücken füllen, die Spiele hinterlassen haben. Es gibt einen Roman, weiß nicht genau, ne, aber auf jeden Fall Romanstoff dazu. Es gibt Spin-off-Spiele, wie so ein Fighting-Game. Kennst du die auch? Muss man das auch mitverfolgen oder sagst du, die Spiele reichen?
Muss man nicht. Also ich kenne ein paar Sachen davon. Also zum Beispiel, es kommt jetzt Ende des Jahres auch noch The Legend of Nayuta Boundless Trails. Das ist nicht ganz direkt mit dem Spiel verbandelt, aber irgendwie schon. Das kann man sich selber angucken. Ist aber ein anderes Genre, ist halt wie die Is-Reihe, die auch von Falcom ist, eher so actionorientiert. Den Anime, den habe ich nicht geguckt, aus einem ganz einfachen Grund. Ich wollte ihn gucken und Alam gesagt, guckt ihn lieber nicht. Er macht aktiv die Geschichte schlechter. Also spart euch das lieber. Oh. Also, weil es gibt so einen Konflikt im Norden, der ganz oft in den Spielen angerissen wird. Und der Anime sollte den halt zeigen. Und alle sagen halt, macht es lieber nicht. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht gemacht. Also, man fährt schon ganz gut, wenn man einfach die Spiele verfolgt. Es gibt übrigens auch Bücher in den Spielen, die man sammeln kann, das hatte ich glaube ich auch sogar schon mal gesagt, die wahnsinnig coole Nebengeschichten erzählen, die ganz oft wirklich auch Sachen vorweggreifen. Also es gibt einen Roman über zwei Assassinen, die jetzt dann in Trails into Reverie das erste Mal überhaupt erst auftauchen und in der Calvard-Geschichte überhaupt erst richtig interessant werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, aber das ist in den Spielen, kleiner Tipp von mir, lest die online in den Wikis, weil die sind wirklich immer zerstückelt in ganz viele Bände. Die Geschichten sind insgesamt gar nicht so lang, deswegen lohnt es sich eher, die am Stück einfach online zu lesen. Die gibt's da richtig schön aufgereiht und dann spart man sich dieses Ganze, dass man sich dran erinnern muss, was ist eigentlich passiert etc.
Ja, aber man muss sie auch erstmal finden. Die sind ja das Collectible im Spiel und also die sind unmöglich zu finden ohne Guide. Ich behaupte es, sie sind unmöglich zu finden, weil du zum Zeitpunkt X mit einem ganz speziellen NPC reden musst, aber das geht nur, bis du den Raum verlassen hast und so. Es hat mich wahnsinnig gemacht.
Also es gibt wirklich Bücher, die kann man verpassen, wenn man in einer Situation nicht nochmal einen kompletten Weg zurück zu einer anderen Stadt geht und da mit einer ganz bestimmten Person spricht. Und wie zur Hölle soll man drauf kommen, wenn man es nicht weiß? Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Wundervoll. Mir ist gerade noch eingefallen, Elder Scrolls wäre, zumindest wenn man ein bisschen mehr Richtung Fantasy guckt, Elder Scrolls wäre so ein Universum, was noch weiterläuft. Aber bis die Elder Scrolls 6 in 10 Jahren, keine Ahnung, in unendlicher Zukunft irgendwann rauskommt, könnt ihr definitiv die Trails-Serie mehrfach durchspielen. Bis dahin sind vielleicht auch alle aktuellen Teile dann vollständig übersetzt und zumindest auf Englisch spielbar. Und was ich noch gedacht habe, was ich brauche in diesem Podcast, ist so ein Button, wie bei Stefan Raab früher in TV Total, wo ich einfach draufhauen kann und dann kommt so eine Alarmglocke und sagt, die KI wird's richten. Denn dieses Übersetzungsthema ist ja vielleicht auch eines, was in Zukunft durch KI-Unterstützung in irgendeiner Form einfacher wird, dass man, ne, wenn man dann auch eine deutsche Übersetzung zum Beispiel machen wollen würde, wer weiß denn, ob es dann nicht auch Tools gibt, die dann einfach das da drüber liegen könnten.
Fun Fact, genau das machen die Fans gerade mit dem zweiten Kuro no Kiseki, weil die großen Fangruppen ja nicht mehr existieren. Das machen die jetzt wirklich mit maschinellem Übersetzen und passen das dann per Hand noch an.
Sehr gut. Ja, so, die KI ist keine Bedrohung, sondern sie hilft uns im Gegenteil dabei, Trails spielen zu können. Und ja, ich werde es machen. Vielleicht nicht heute, vielleicht auch nicht morgen, aber irgendwann.
Übermorgen,
ja. Wenn ich mal viel Zeit habe einfach und mir denke, hey, ich habe Lust, in ein faszinierendes Universum abzutauchen. Ich glaube, ich habe gerade eines kennengelernt. Jonas, vielen, vielen Dank. Das hat sich gelohnt. Auch nachdem wir ja monatelang jetzt unseren internen Hype auf diese Folge aufgebaut haben, wurde ich nicht enttäuscht. Vielen Dank und Demi natürlich auch an dich. Vielen Dank für den coolen Talk. Großartig.
Gerne.
Dann sage ich an dieser Stelle einfach nur noch, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ich bin gespannt, was wir als nächstes entdecken in diesem Podcast. Ich liebe es. Ich lerne so viel und ich freue mich auch immer wieder, neue Sachen kennenzulernen. Der Podcast bringt nicht nur, also ich hoffe, er bringt euch da draußen was, aber eigentlich ist es mir egal, er bringt mir was und darum geht's. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.